Vielen Dank, dass ihr uns geholfen habt, unseren Herrn wieder so neu in den Blick zu kriegen, einfach uns an ihm zu freuen und zu begreifen, wie groß er eigentlich ist. Bei Jesus können wir so viel lernen. Und je länger ein Mensch mit Jesus unterwegs ist, desto mehr entdeckt er, was Jesus eigentlich selber wichtig gewesen ist, was er verkündigt hat. Und wir merken immer wieder, wenn man bei Jesus sitzt, dann kann man ganz viel von ihm lernen. Eigentlich hat er ganz oft vom Reich Gottes gesprochen. Er hat uns die Liebe zu Gott immer wieder groß gemacht und auch die Liebe zu anderen Menschen. Das waren so seine großen Themen, über die er oft gesprochen hat. Aber es gibt zwei Richtungen, die man bei Jesus immer wieder entdecken kann. Das eine ist, er hat Menschen immer wieder zu sich gezogen und hat gesagt, bleibt in meiner Liebe. Er hat Menschen immer wieder eingeladen und gesagt, mir ist es so wichtig, euch zu zeigen, wo ihr hingehört, wo ihr Halt bekommt, wo ihr zur Ruhe kommen könnt. Darüber habe ich mit euch vor 3 Wochen nachgedacht, als es darum ging, bei Jesus verwurzelt zu sein und zu sagen, ich weiß genau, was ich an dir habe, wie ihr den Herrn Jesus Christus angenommen habt, so lebt auch in ihm. Das war so eins von den Themen, wo Jesus gesagt hat, ich lade euch zu mir ein. Aber dann, wenn die Menschen bei ihm waren, hat er sie immer wieder losgeschickt und eingesetzt und gesagt, geht hin in alle Welt. Er hat gesagt, ihr seid jetzt dran. Er hat ihnen eine Lebensaufgabe gegeben und hat ihrem Leben einen Sinn gegeben, indem er gesagt hat, euer Sinn ist nicht bei mir zu sitzen, euer Sinn ist es, andere Menschen zu mir einzuladen. Das ist die Aufgabe, die ihr habt, wo ihr etwas weiter sagen und weiter leben könnt. Also Jesus hat gesammelt und er hat gesendet. Und das hat er nicht nur gelehrt, das hat er vorgelebt. Und ich möchte mit euch heute ein Beispiel anschauen, den Anfang einer Begegnung, aus der ich persönlich ganz viel lerne, wie Jesus das eigentlich selber gelebt hat. In Johannes 5, Vers 1 bis 9, und er fängt an mit dem Vers 1. Es war ein Fest der Juden, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Das beginnt so ganz normal. In Jerusalem wird ein Fest gefeiert und Jesus geht hin. Es handelt sich hier wahrscheinlich um das Laubhüttenfest oder auf Hebräisch Sukkot. Und das wurde gefeiert, um sich an die Befreiung aus Ägypten, an die Wüstenwanderung zu erinnern. Und dazu wohnten die Menschen eine Woche lang in sehr einfachen Hütten, bei denen es Vorschrift war, dass man durch das Dach nachts die Sterne noch sehen konnte. Also kein dichtes Dach, man musste auch die Sterne noch sehen können. Und Jesus feiert mit. Ihm war es so wichtig, mit den Menschen zusammen Gott zu loben, ihn zu ehren und an das zu denken, was Gott für sein Volk getan hat. Und mich fasziniert das immer wieder, dass Jesus auf der einen Seite die Einsamkeit gesucht hat und gesagt hat, ich brauche die Zeit mit meinem Vater alleine, aber genauso überzeugt auch an den Festen teilgenommen hat, die die Juden gefeiert haben. Auch da ist etwas, was so wichtig ist. Mich persönlich reizen solche großen Feste jetzt nicht so sehr, weil da oft so viele Menschen sind. Das kann manchmal anstrengend sein. Und trotzdem brauchen wir fröhliche Gemeinschaft. Wir brauchen diese Höhepunkte. Wir brauchen etwas, was wir gemeinsam feiern können. Und dann fiel mir auf, dass wir in unserer deutschen Sprache nicht sagen, wir halten Gottesdienst oder wir gestalten Gottesdienst oder wir machen einen Gottesdienst, sondern wir sagen merkwürdigerweise immer, wir feiern. Ist euch gerade nach Feiern zumute? Naja, schön, dass wir hier sind, ne? Gottesdienst lebt davon, dass wir Gott ehren, ihm danken und dass ich dabei bin. Und darum heißt so für mich eine Lektion, feier mit. Geh hin und feier mit, wo Menschen gemeinsam Gott danken und ihn loben. Und wenn dir manches zu viel ist, wenn es nicht deine Lieder sind, wenn es nicht deine Schwerpunkte sind, dann freu dich an der Freude der anderen, denen das gut tut, wo das gerade ihre Art ist. Jesus ging nach Jerusalem und er erlebte dort diese ganze gespannte Vorfreude der Menschen um ihn herum mit. Aber Jesus sieht immer mehr. Vers 2 bis 4. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Sie alle warteten darauf, dass das Wasser in Bewegung geriet, denn von Zeit zu Zeit stieg ein Engel des Herrn in den Teich hinunter und brachte das Wasser in Bewegung. Wer als erster in das Wasser hineinstieg, nachdem es in Bewegung geraten war, der wurde gesund, ganz gleich an welcher Krankheit er litt. Der Weg von Jesus führt nicht direkt zum Fest, sondern zunächst mal nach Bethesda oder wörtlich Haus der Barmherzigkeit. Dahin, wo so ein Ort der letzten Hoffnung ist. Um hierhin zu kommen, musste man den direkten Weg zum Stadttor verlassen. Hier kam keiner zufällig vorbei, sondern wer hierhin kam, der wollte hierhin. Denn hier lagen all diese hoffnungslosen Fälle, denen niemand mehr helfen konnte. Und mit Sicherheit kein schöner Anblick, der sich dort geboten hat. Und all diese Menschen warteten. Und die warteten auf ein Wunder. Scheinbar war das immer wieder mal möglich, wenn das Wasser im Teich sich bewegt hat. Und trotz dieser gespannten Vorfreude auf das Fest vergisst Jesus die Menschen nicht, die nur noch warten. Denen gerade nicht nach Feiern zumute ist. Und er hat einen Blick für diese Menschen, die dort am Rand sind. Es fällt manchmal schwer, sich so ein Elend anzuschauen. Und manchmal blendet man das am liebsten aus. Aber Jesus geht hin und er schaut hin und er sieht Kranke. Menschen, die schwach geworden sind, die nicht mehr mitarbeiten können, die keine Leistung mehr bringen. Er sieht Blinde. Menschen, die nicht mehr sehen können, Menschen, die keine Perspektive haben, weil ihr Blick so leer geworden ist, weil ihre Aussichten trübe geworden sind, die innerlich blind geworden sind. Jesus sieht Lahme, die nicht mehr gehen können, denen es schwerfällt, sich fortzubewegen, die nicht mehr Schritt halten können. Und irgendwann dann zurückgelassen werden. Und Jesus sieht Ausgezehrte. Und wörtlich heißt das hier innerlich verdorrt, vertrocknet. Menschen, die müde sind, vom Leben ausgelaugt, kraftlos, ausgebrannt. Und ich muss mich fragen, sehe ich diese Menschen auch noch? Selbst wenn alle anderen sie übersehen. Mein Vater, der hatte so einen Blick. Der hat es immer wieder geschafft, selbst beim größten Fest. Er hat manche Posaunenchorfeste moderiert mit 6000 Teilnehmern, wo er ganz viele Aufgaben hatte. Aber er hatte es immer wieder geschafft, auf die Menschen zu achten, die die anderen bedient haben. Gerade diese Service-Mitarbeiter, die darauf trainiert werden, dass sie nicht auffallen. Und mein Vater hat sie immer im Blick gehabt. Er hat sich sogar geleistet, immer wieder in die Küche hineinzugehen, obwohl drauf stand, Zutritt verboten. Für ihn galt das scheinbar nicht. Er ging immer wieder rein in die Küche zu diesen Menschen, um ihnen zu sagen, was ihm so gut geschmeckt hat. Und er hat sogar geschafft, sich Zeit zu nehmen, um mit den Hausmeistern zu reden in diesen großen Hallen. Und das waren damals meistens grimmige Männer in grauen Kitteln. Ihr habt hier einen anderen, das weiß ich auch. Aber er ging auf diese Männer zu, um denen einfach zu danken für ihren Einsatz. Wisst ihr, was sich da verändert, wenn man so einen Blick mal hat? Und ich frage mich manchmal auch, bin ich einer, der trotz dieser Feierlichkeiten und Glanzpunkte noch die traurigen Augen der Menschen sieht? Diese hängenden Schultern von dem Menschen, der da vor mir sitzt. Diesen Menschen, der immer nur am Rand steht und ihn alle anderen übersehen. Schaffe ich das noch? Jesus sieht diese vielen Menschen und er nimmt sich Zeit. Aber was ihn auszeichnet, ist sein Blick für den einen, wo er jetzt etwas tun kann. Mein Problem ist, ich sehe oft sehr viel Not und das überfordert mich. Aber dann zu sehen, welches ist der Mensch, wo Gott mich jetzt gebrauchen will. Und Jesus schafft das immer wieder, darauf zu achten. Vers 5 und 6. Es war aber dort ein Mensch, der war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so lange krank war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Jesus geht hin, er sieht hin und er hört hin. Und dann ist da dieser Mann, der schon 38 Jahre krank ist. Das scheint der Grund zu sein, warum Jesus zu ihm hingeht und ihn anspricht. Was anderes wird hier nicht genannt. Aber mich beeindruckt vor allem diese Frage, die Jesus stellt, dieses: Willst du gesund werden? Die Antwort scheint ja so selbstverständlich zu sein, sonst wäre der Mann doch nicht hier an diesem Teich der Hoffnung. Ich weiß nicht, wie ihr so ein Gespräch anfangen würdet mit so jemand, der so lange da sitzt. Vielleicht nicht mit schöner Tag heute, aber was würdet ihr sagen? Was würdet ihr fragen in diesem Moment? Also ich würde wahrscheinlich fragen: Wie geht's dir heute? Oder ich würde fragen: Kann ich dir irgendwas Gutes tun, dir bei irgendwas helfen? Oder ich würde fragen: Wie bist du eigentlich hier gelandet? Erzähl mal deine Geschichte. Wie war das bei dir eigentlich? Und Jesus fragt: Willst du gesund werden? Und diese Frage klingt erstmal ganz normal, aber die geht viel tiefer, weil es eine Frage ist, die weiterhilft. Soll sich an deiner Situation etwas ändern oder hast du dich daran gewöhnt? Willst du deine Krankheit, deine Einschränkung loswerden? Sprich das mal wieder aus. Findest du noch Worte dafür, worauf du eigentlich hoffst, was du erwartest, was du dir wünschst? Ist das wirklich noch deine Hoffnung? Mir fiel das einmal auf, als ein Kollege von mir immer wieder geklagt hat, dass er viel Stress hat und für alles, was er so gerne tun würde, einfach keine Zeit hatte. Und da habe ich mal miterlebt, wie jemand ihn gefragt hat: Du, wenn wir dich jetzt von allen anderen Aufgaben befreien würden, welche eine Sache würdest du mit ganzem Herzen tun? Und auf einmal wusste er keine Antwort. Was ist das eigentlich, was ich wirklich will? Was ich in all dem Stress, in all dem Alltag immer wieder übersehen habe, woran ich mich so gewöhnt habe? Habe ich verlernt zu sagen, was ich brauche? Wonach ich mich wirklich sehne? Und wer hilft mir, das mal wieder auszusprechen? Wer stellt so eine Frage, die mir wirklich weiterhilft? Ich schätze Menschen, die solche Fragen stellen, die mich überraschen und die genau dann etwas anderes in mir öffnen. Als meine erste Frau krank wurde, da haben sehr viele Menschen für sie gebetet und haben sie begleitet. Und das war ein ganz großer Schatz. Und an fast jedem Ort, wo ich hinkam, wurde ich gefragt: Wie geht es deiner Frau? Und einmal kam jemand auf mich zu und fragte: Olaf, wie geht es dir? Und ich konnte darauf nicht antworten, weil ich mir gar keine Gedanken mehr gemacht habe: Wie geht es mir eigentlich? Finde ich noch Worte dafür, was bei mir gerade da ist, wie ich ihn begleite, wie ich mit unseren Kindern umgehe, was mir eigentlich alles fehlt? Kannst du das noch aussprechen? Oder ich denke an eine Frau, als es gerade arbeitsmäßig bei mir und auch im Bezirk sehr unruhig war, und dann kam sie zu mir und stellte mir die Frage: Olaf, wie ist dein Friede? Und ich dachte: Mein Friede? Ja. Wie sieht es eigentlich in mir aus? Habe ich Ruhe über dem, was passiert? Habe ich einen Ort, wo ich immer wieder mal durchatmen kann? Wie ist dein Friede, deine Beziehung zu Jesus? Oder ich denke an einen Mann, der mir den Rat gegeben hat, mich immer wieder mal zu fragen: Olaf, was machst du hier? Ich meine, das frage ich mich jetzt gerade auch. Was mache ich hier? Soll ich jetzt so 20 Minuten da Menschen unterhalten? Was mache ich hier? Und man verliert das so schnell aus dem Blick, naja, halt eine Predigt, muss halt irgendwas weiter sagen. Nee, was mache ich hier? Wer hat mich eigentlich hier hingestellt? Wer hat mich berufen? Wer hat mich beauftragt? Was ist eigentlich gerade der Sinn, warum ich hier bin? Und das frag dich mal, wenn du im Wartezimmer sitzt. Was mache ich hier? Nur warten, dass ich irgendwann mal drankomme? Oder sitzen da nicht auch Menschen neben mir, denen ich jetzt etwas sagen kann oder mindestens für sie beten kann? Was machst du eigentlich hier? In diesem Moment mal ganz bewusst das wahrzunehmen und merkt ihr, es gibt solche Fragen, die mir weiterhelfen, weil sie auf einmal die Dinge auf den Kopf stellen, weil sie etwas in den Mittelpunkt stellen, was eigentlich so ganz selbstverständlich scheint. Willst du gesund werden? Und Jesus interessiert wirklich diese Antwort. Der will ja nicht nur zum Nachdenken anregen und sagen, ja, denk mal drüber nach. Und er will auch nicht nur hören von dem Mann, ja, gute Frage, will ich gesund werden? Definiere gesund. Wie meinst du das eigentlich? Sondern Jesus will wissen, was denkst du drüber? Worauf hoffst du eigentlich? Was ist das, was in deinem Herzen noch da ist, was sich verändern soll und verändern kann? Vers 7. Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Der kranke Mann antwortet auf die Frage von Jesus, aber er tut es irgendwie merkwürdig. Er sagt, ja, ich will gesund werden, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, ich weiß sogar auch, wie ich gesund werden kann, nämlich in diesem Teich. Ich brauche nur einen, der mir hilft, bei diesem Wettlauf einmal zu gewinnen, der mit mir wartet und mich zur richtigen Zeit in den Teich rollt. Er sagt, ja, ich will gesund werden, aber es geht nur so. Ich kann es mir nur auf diesem Weg vorstellen. Jesus hört hin. Aber für mich ändert sich an dieser Stelle die Perspektive. Auf einmal bin ich nicht mehr einer, der Jesus begleitet, der ihm zuschaut und von ihm lernt, sondern ich entdecke mich auf einmal in diesem Menschen, mit dem Jesus spricht, wo ich angesprochen bin, obwohl ich jetzt nicht 38 Jahre krank bin, trotzdem höre ich auf einmal genauer hin. Denn diese Frage von Jesus bekommt eine ganz andere Tiefe. Diese 38 Jahre Krankheit sind kein Zufall. Denn die Wüstenwanderung der Israeliten hätte keine 40 Jahre gedauert, wenn sie Gott vertraut hätten. Diese Wüstenwanderung wäre nach 2 Jahren beendet gewesen, denn da standen sie schon vor dem verheißenen Land und hätten einziehen können. Aber weil es ihnen unmöglich erschien, dieses Land einzunehmen, durfte erst die nächste Generation dieses Land betreten, 38 Jahre später. Und Jesus stellt hier eine Frage an die Juden, gerade beim Laubhüttenfest. Feiert ihr nur die Erinnerung an Gottes frühere Taten oder wollt ihr gesund werden? Darf ich euch helfen, Gott wieder zu vertrauen, gerade heute? Habt ihr was aus der Geschichte gelernt? Die Israeliten in der Wüste, die haben gesagt, ja, wir wollen in das Land, aber es gibt nur den Weg, den wir uns vorstellen können. Wir müssen mit diesen Menschen kämpfen, die riesig sind, die feste Mauern haben, die eigentlich viel zu stark sind für uns, wir sind zu schwach. Aber es geht nur auf diesem Weg, wir müssen es irgendwie schaffen, aber wir können das nicht. Und die Menschen zur Zeit von Jesus, die haben gesagt, ja, wir wollen frei werden. Natürlich, aber das geht nur, wenn einer kommt, der uns von den Römern befreit. Die sind unser Problem. Wenn die weg sind, geht es uns danach besser. Und Jesus möchte ihnen deutlich machen, nee, nicht die Römer sind das Problem. Eure Sünde ist das Problem. Eure Beziehung, die ihr zu Gott habt. Und wenn wir diesen Text weiterlesen würden, käme genau das auch noch da zur Sprache. Das ist euer eigentliches Problem. Das, was euch von Gott trennt. Euer Vertrauen auf Gott fehlt, weil ihr immer nur diesen Teich seht und nicht mehr Gott und seine Größe. Und wie oft sitze ich an meinem Hoffnungsteich und warte auf Hilfe? Ich weiß doch, wie es gehen könnte und ich habe ja meinen Lösungsweg auch schon mal fertig im Kopf. Und dann sehen wir, wie es in der Gemeinde Probleme gibt und wie es eben nicht so gut weitergeht und sagen, aber ich kenne doch andere Gemeinden, die hatten ähnliche Probleme, die haben da ein neues Konzept angewendet, einen neuen Leiter berufen, eine neue Gottesdienstform eingeführt und dann wurde es besser. Das würde uns auch helfen. So, den Teich, den müssen wir nehmen, dann wird es bei uns auch besser. Und ich kenne Menschen, die sagen, ich bin in meinem Leben nie richtig glücklich, aber wenn ich den Partner für mein Leben finden würde, dann wäre ich wieder glücklich. Dann wären meine Probleme gelöst. Und das sind andere Menschen, die sagen, wenn ich nur einmal richtig Urlaub machen könnte, das wäre die Lösung. Andere sagen, wenn ich endlich eine neue Wohnung kriege, wenn ich jetzt eine passende Arbeitsstelle hätte, dann würde es besser werden. Ich kenne doch meinen Teich, ich weiß doch, was ich verändern müsste. Und dann setze ich meine Hoffnung auf diesen Erfahrungsteich. Als meine Frau und ich vor 25 Jahren uns entschieden haben, ein Haus zu kaufen, hat uns das in sehr große finanzielle Probleme gebracht. Weil wir dann merkten, meine Frau wurde relativ schnell krank, unser ganzes Finanzkonzept passte überhaupt nicht mehr, dieses Haus überhaupt zu bezahlen. Und immer wieder gab es dann Probleme, wo wir merkten, wie kriegen wir das Geld zusammen, wie können wir das überhaupt finanziell auch überleben und stemmen. Und dann hatten wir unsere Erfahrungsteiche. Einer dieser Erfahrungsteiche hieß Luise. Luise war eine alte Freundin meiner Frau, die sie von früher kannte und die hatte gesagt, wenn ihr mal Probleme habt, ich gebe euch gerne Geld und unterstütze euch da, wo ich kann. Und immer wieder haben wir gesagt, oh, wir müssen was machen, wir müssen eine Rechnung bezahlen, wir können es nicht. Wir fragen Luise. Und so wurde dann Luise zu unserem Hoffnungsteich, weil dann können wir ja immer weitermachen. Und wir hatten einen zweiten Teich und der hieß, wenn meine Frau wieder gesund ist und wieder arbeiten kann, dann lösen sich die Probleme. Und danach hieß es dann, wenn die Erwerbsminderungsrente endlich mal durch ist, dann geht's besser, dann geht's bei uns wieder bergauf. Aber dieses ganze Geld hat uns so gefangen genommen und das hat so eine Macht über uns ausgelöst, dass es ganz schön zu schaffen gemacht hat und in alle Bereiche hineingewirkt hat. Auf dem Bild hier ist zu sehen, wie dieser Mann eine Hand nach dem Wasser ausstreckt und die andere zu Jesus. Als ob er sagt, hilf mir doch, diese Lösung zu erreichen. Aber bin ich auch bereit, mit den Möglichkeiten von Jesus zu rechnen? Was kann er mir geben und was müsste ich dafür loslassen? Welche Gedanken? Welche Gewohnheiten? Worauf schaue ich? Auf diesen Teich meiner Erfahrung oder auf Jesus? Wohin strecke ich meine Hand aus? Woher erwarte ich eine Veränderung? Vers 8 und 9. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Jesus tut ein Wunder. Er heilt diesen Menschen, obwohl der Kranke ihn nicht darum gebeten hat. Jesus berührt ihn noch nicht einmal. Er sagt ihm einfach nur, steh auf und geh hin. Du brauchst diesen Teich nicht, weil ich dir so geben kann, was du wirklich brauchst. Wahrscheinlich hat der Mann irgendetwas gespürt. Vielleicht war auf einmal Kraft in seinen Beinen, er konnte sie wieder bewegen, aber auf jeden Fall nutzt er das, was sich verändert hat und steht auf. Und so verändert Jesus die Situation. Jesus nimmt diesem Mann etwas weg. Er nimmt diesem Mann etwas weg. Die Krankheit, die bisher sein Leben so gezeichnet hat. Diese Krankheit, die seit Jahrzehnten sein Argument war, warum er nicht konnte. Ja, ich kann doch nicht arbeiten, guck mich doch an. Ich kann doch nicht helfen. Ich kann es doch nicht ändern. Ich kann doch nicht anders. Ich kann doch kein Geld verdienen. Er nimmt ihm sein Argument weg. Seine Sicherheit, die er seit Jahrzehnten hatte, worauf er sich felsenfest verlassen konnte. Ich nehme dir das weg. und der Geheilte geht. Er kann auf einmal Dinge, die er vorher nicht konnte, wo er nicht mehr in die Versuchung kam, so etwas zu tun. Dieser Mann bewegt sich. Er bewegt sich weg von diesem Teich, weg von diesem Ort und hin zu Menschen, die er lange nicht gesehen hat. Er nutzt seine neuen Fähigkeiten, er nutzt seine Freiheit und Jesus macht ihm klar, hier ist jetzt nicht mehr dein Platz, hier ist nicht mehr dein Gefängnis. Ich habe dich davon befreit. Und ich musste mich dann fragen, wovon hat Jesus mich befreit? Was hat Jesus mir weggenommen, damit ich auf einmal etwas tun kann, was ich vorher nicht konnte? Hat Jesus euch auch schon mal befreit? Euch auch etwas genommen, was euch so vertraut war, wo ihr euch gar nichts anderes vorstellen konntet und auf einmal tut sich da etwas auf? Was hat er bei dir verändert? Meine Frau und ich haben oft mit dem Geld zu kämpfen gehabt, gerade in diesen ersten Zeiten. Und dieses Geld hat eine unheimliche Macht über unsere Gedanken. Das, was uns geholfen hat, mit diesem Geld umzugehen, war, als Gott etwas weggenommen hat. Als er die Krankheit meiner Frau weggenommen hat, als er sie zu sich geholt hat. Und das ist bei uns, das merke ich in meinem Leben, als mein Weg, da hat sich etwas verändert in meiner Einstellung zum Geld. In dem Moment, wo meine Frau starb, hat sich da wirklich etwas verändert und seit dieser Zeit habe ich eine völlig andere Einstellung dazu. Es haben viele große und kleine Dinge zusammengewirkt, die dann geholfen haben, dass auf einmal das Geld und eine Finanznot nie mehr mein Thema war und ich von daher etwas weitergeben kann, eine ganz andere Beziehung habe und von Herzen gerne auch mit anderen was teilen kann. Es war ein merkwürdiger Weg, den ich nie damit in Verbindung gebracht hätte. Eigentlich war meine Sorge, wenn meine Frau stirbt, habe ich noch mehr finanzielle Probleme. Denn wie soll das Ganze dann bezahlt werden? Aber es hat sich in dem Moment auf eine völlig andere Weise gelöst. Das war ein Weg, den hätte ich mir nie ausgedacht. Das war aber ein Weg, den ich im Nachhinein sehe. Da hast du mir etwas genommen, um mich zu befreien. Es ist ein sehr extremes Beispiel, das weiß ich, aber vielleicht wird dadurch manches deutlich. Was musste Gott dir vielleicht nehmen oder aus deinem Leben rausnehmen, damit du in einem anderen Bereich frei wurdest? Und mich beeindruckt diese eine Tatsache hier. Jesus sagt nicht nur, steh auf und geh hin, sondern er sagt auch, nimm dein Bett. Nimm deine Matte, die jahrelang dein Zuhause war. Er sagt nicht, lass alles zurück. Er sagt, nimm es mit. Und ich richte es mir manchmal auf meiner Lebensmatte ein, wo ich mich festgelegt habe und wo ich mich manchmal auch festgelegen habe. Und Jesus sagt, nimm deine Matte mit, es ist deine Prägung, deine Geschichte, das, was du erlebt hast, aber bleib nicht darauf liegen, sondern nimm sie mit und erzähl, wie Jesus dich freigemacht hat. Es ist dein Zeugnis, mit dem du Gott ehren kannst. Das Gleiche sehen wir ja auch, wenn wir im Bibelgespräch gerade uns mit dem Galaterbrief beschäftigen, wie Paulus sagt, meine Lebensgeschichte, das, was ich in meinem Leben falsch gemacht habe und wo ich auf Irrwegen war, ist das Zeugnis für Gottes Größe. Mein Leben, meine Matte ist auf einmal etwas, was ich mitbringe und erzählen kann, damit Gott geehrt wird, wie er mein Leben verändert hat. Nimm deine Matte mit und erzähl, wie Jesus dich freigemacht hat. Und das kann kein anderer so wie du. Du bezeugst, was du mit Jesus erlebt hast, was er in deinem Leben getan hat. Und damit verkündigst du das Evangelium und kannst Menschen Fragen stellen, die wirklich weiterhelfen. Du siehst Dinge anders mit dieser Matte, die dich gekennzeichnet hat. Vielleicht sagst du, ja, ich kann nicht so gut reden. Ich bin körperlich halt eingeschränkt, ich habe immer noch so meine Wunden und meine Enttäuschung. Aber Jesus hat etwas bei dir verändert, sonst wärst du heute nicht hier. Jesus hat dich von etwas befreit. Und du kannst deine Geschichte erzählen, zu seiner Ehre. Frag dich immer wieder, was mache ich eigentlich hier? Warum hat Jesus mich heute hierhin gestellt, hierhin geschickt? Und das ist das, was ich heute von Jesus lernen will. Manchmal heißt es einfach, feier mit, Schau hin, frag nach und hör zu. Aber ganz kurz zusammengefasst heißt es, steh auf, geh hin mit deiner Matte und dann lade andere Menschen zu diesem Jesus ein und erzähl, was er bei dir getan hat. Und dazu wünsche ich euch diesen Segen und diesen Blick auf unseren Herrn. Amen. Und ich möchte mit euch gemeinsam singen, das